Liebe Geschwister, liebe Gäste und Besucher dieses Gottesdienstes, herzlichen Dank für das Willkommen, das ihr uns hier bereitet habt, mir und meiner Frau und meiner Tochter. Wir sind heute vollzählig da und wir haben Grüße von der Gemeinde Sonneberg an euch. Fühlt euch gegrüßt und sie denken gern an euch. Die ganze Heilige Schrift ist durchzogen von Gleichnissen, von Bildern und Symbolen. Und diese Bilder, sie dienen einzig und allein dem Zweck, uns Menschen etwas von der göttlichen Welt zu offenbaren. Und alle diese Bilder gebrauchen Dinge aus dem menschlichen Alltag. Sehr bekannt sind ja Jesu Gleichnisse, in denen er beispielsweise einen Ackermann Samen sehen lässt, um daran zu verdeutlichen, wie unterschiedlich Menschen auf das Wort Gottes in ihrem Leben reagieren können. Oder in einem anderen Gleichnis lässt er einen Menschen unter die Räuber fallen, um daran etwas über die Nächstenliebe zu verdeutlichen. Interessant und manchmal auch dramatisch finde ich es, wenn Gott geistliche Dinge anhand unseres eigenen Lebens uns veranschaulicht. Dafür finden sich auch biblische Beispiele. Zum Beispiel gibt er Abraham den Auftrag, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und er lässt die Geschichte bis zum Messer laufen. Und das alles, um Abraham und somit auch uns zu zeigen, welches Opfer für unsere Sünde nötig ist und er selbst bringen wird. Oder der Prophet Hosea, der am eigenen Leben darstellen musste, indem er eine untreue Frau heiraten sollte, wie es Gott mit seinem Volk Israel ergeht. Alles dramatische Bilder. Sogar der Mensch wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und ich denke, in dieser innigen Verbindung zwischen Mann und Frau können wir etwas vom Wesen Gottes selbst erfahren. Ich möchte heute etwas nachdenken über das Thema der Geburt. Die Geburt, die uns zu Kindern Gottes macht. Und die bekannteste Stelle darüber finden wir wohl im Johannes 3. Und wer eine Bibel mit dabei hat, der kann ruhig mit aufschlagen. Johannes 3, die Verse 1 bis 17. Johannes 3, 1 bis 17. Jesus und Nikodemus. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Bis dahin. Diese Begebenheit finde ich immer wieder interessant. Und es ist bestimmt schon die dritte Predigt, die ich zu diesem Text halte. Und immer ist es etwas Neues. Und vollständig begreife ich es wohl auch nicht. Der Text sagt mir aber, dass es scheinbar ein irdisches, menschliches Leben gibt, das wir alle durch unsere Eltern empfangen haben, und dass es ein geistliches Leben gibt, das wir durch den Heiligen Geist empfangen. Und das durch eine Art von Geburt. Die Möglichkeit dieser Geburt wurde irgendwie durch die Menschwerdung und das Sterben und Auferstehen des Gottessohnes Jesus geschaffen. Dieses geistliche Leben ist Voraussetzung für ewiges Leben, den Eintritt in Gottes Reich. Ich möchte mit euch noch zwei weitere Texte lesen, die über dieses Kindsein sprechen. Und zwar im Römer 8. Römer 8, die Verse 12 bis 17. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden mit ihm teilen. Dann weiter in den Versen 29 und 30. Denn Gott hat sie, also uns, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Und dann habe ich noch einen zweiten Text interessant gefunden, im 1. Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Diese Texte sagen, dass Gott uns zu seinen Kindern machen will. Wir sollen und können wirkliche Geschwister Jesu werden und damit teilhaben am göttlichen Leben. Von Natur aus sind wir keine Kinder Gottes. Wir sind Geschöpfe. Was Gott zeugt, ist Gott. Wie Mensch ist, was der Mensch zeugt. Was Gott erschafft, ist nicht Gott. Wie auch das von Menschenhand Geschaffene nicht Mensch ist. Daher sind natürliche Menschen nicht Kinder Gottes in dem Sinn, wie Christus Gottes Sohn ist. Er ist gezeugt, lesen wir im Psalm 2, Vers 7. Und der Mensch wurde geschaffen zum Bilde Gottes. Wir sind in gewisser Sicht Gott ähnlich. Genauso wie Michelangelos David-Statue einem Menschen ähnlich ist. Vielleicht kennt ihr diese David-Figur von Michelangelo aus dem Granit. Sie ist einem Menschen sehr ähnlich. Aber ist noch lange kein Mensch. So ist der natürliche Mensch auch nur Skulptur oder Bild von Gott. Das ist der Ausgangspunkt eines jeden Menschen, der hier auf Erden geboren wird. Der christliche Glaube will nun nichts anderes als uns die Möglichkeit bieten, von unserem natürlichen Leben, das bald abnehmen und vergehen wird, hinzugelangen zu geistlichem Leben in Christus und damit in Gott. Gott möchte also aus den Steinen Statuen wirkliche Menschen machen. Aus dem natürlichen Menschen einen geistlichen Menschen. Wenn wir Gott in unserem Leben gewähren lassen, können wir am Leben Christi teilnehmen. Dann werden wir ein Leben besitzen, das gezeugt und nicht erschaffen wurde, das schon immer existiert hat und immer existieren wird. Christus kam in diese Welt und wurde Mensch, um das Leben, das in ihm war, durch eine Art Ansteckung durch das Gute an uns andere Menschen weiterzugeben. Jeder Christ soll ein kleiner Christus werden. Christ zu werden hat letztlich keinen anderen Sinn. Und genau das beschreibt für mich Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus. Durch den Heiligen Geist wird Christus in uns geboren und wir sind Kinder Gottes. Die Veränderung meines innersten natürlichen Wesens kann ich nicht durch eigene, direkte, von meinem menschlichen Willen gesteuerte Anstrengung hervorbringen. Denn der Mensch kann nur Menschliches hervorbringen, niemals Göttliches. Es ist also unmöglich für einen natürlichen Menschen, durch irgendeine Art Anstrengung sein eigenes geschaffenes Wesen umzuwandeln in ein neues, geistliches, göttliches Wesen. Die David-Statue von Michelangelo, die kann auch nicht durch eigene Leistung zum Menschen werden. Genauso ist es uns unmöglich, durch eigene Leistung göttliches Leben zu haben. Und genau dieses Argument spricht gegen alle Arten von Selbsterlösung und Werksgerechtigkeit. Der neue, geistliche Mensch ist nicht bloß eine Verbesserung des alten Menschen, sondern eine Umwandlung in eine neue Form. Für einen Christen geht es in erster Linie nicht darum, einfach immer nur besser zu werden. Das heißt, weniger zu lügen, weniger zu stehlen, mehr gute Taten zu tun. Selbsterlösung und Werksgerechtigkeit ist wie ein Steinmetz, der an den Statuen herummeißelt, um sie noch perfekter an den Menschen anzugleichen. Und bei Michelangelos David ist das geradezu übermenschlich, vollkommene Schönheit. Und dennoch ist es nur Form. Es ist kein Leben. Natürlich ist der neue Mensch auch ein besserer Mensch. Aber ein besserer Mensch muss noch lange kein neuer Mensch sein. Es gibt viele bessere Menschen als mich. Und manchmal hören wir das auch. Von diesem Menschen da kannst du dir sogar als Christ eine Scheibe abschneiden. Und das mag zweifelsfrei richtig sein. Doch das ist kein direktes Kriterium für die Ewigkeit. Gott kommt es nicht direkt auf unser Tun an. Es liegt ihm vielmehr daran, dass wir uns in eine bestimmte Richtung entwickeln, dass wir so werden, wie er uns gewollt hat, dass wir in einer ganz bestimmten Beziehung zu ihm stehen. Und diese Beziehung nennt Gott Kindsein. Und das werden wir, wenn wir unter der Wirkung des Heiligen Geistes das Wagnis eingehen, uns taufen zu lassen und unser Leben aus der Selbstverantwortung in die Gottesverantwortung legen. In diesem Moment wird Christus in mir geboren, vielleicht noch ganz klein, ganz hilflos. Und doch habe ich dann neues Leben, bin ein gerettetes Gotteskind. Wie ihr sicherlich wisst und seht, bin ich seit 1,5 Jahren Vater. Und Vater werden, Eltern werden, verändert ja das ganze Leben. Und ich finde es ganz spannend, gerade diese natürliche Geburt und das Heranwachsen meiner Tochter zu übertragen auf mein geistliches Geborenwerden und Wachsen im Glauben. Und vielleicht gebraucht Gott genau dieses Bild, weil es uns so nahe geht, um geistliches Leben zu beschreiben. Meine vorherigen Ausführungen sind ja theoretisch, manchmal auch kompliziert und manchmal versteht man es nicht. Und deshalb möchte ich es nochmal beschreiben an dem Bild meiner Tochter. Und gleichzeitig ist es ja nur ein Bild. Es ist ja nicht die ganze Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist ja geistlich, himmlisch. Nur wie soll Gott von himmlischen Dingen zu uns reden, die wir denn nur Irdisches verstehen? Das sagt ja sogar Jesus zu Nikodemus. Wie soll ich dir himmlische Sachen erklären, wenn ihr schon mit dem Menschlichen, was ich euch sage, Probleme habt? Und so möchte ich ein paar Dinge, die ich so erlebt habe, mit meiner Tochter übertragen. Übertragen auf mein Geborensein in Gott. Wem die Bilder etwas nützen, der kann sie ruhig behalten. Und wem sie nichts nützen, der kann sie ruhig vergessen oder verbessern. Die Wirklichkeit ist eh besser. Die Geburt. Ihr als Eltern könnt euch vielleicht ganz sicher an die Geburt eurer Kinder erinnern. Und häufig, wenn man dann ein Kind bekommen hat, dann werden Nachrichten verschickt an die umliegenden Verwandten und Bekannten und darin kommen dann so statistische Werte vor. Als ob das Wichtigste wäre. Meine Tochter Noemi wurde am 3.8.2012 um 2.53 Uhr in Sonneberg geboren. Sie wog 3.300 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Das steht dann manchmal so in diesen Karten. Und genauso richtig und vielleicht auch etwas statistisch und emotionslos kann ich meine Taufe beschreiben. Ja, ich wurde getauft am 16.11.1996 in Senftenberg und mein Tauftext war Jesaja 60, 1 und 2. So. Jetzt wisst ihr's. Und gleichzeitig sind diese Zahlen nichts. Und die drücken in keinster Weise meine Gefühle dabei aus. Und das können sicherlich alle Eltern nachvollziehen. Wenn das Kind geboren wird und das erste Mal da ist, dann sind das nicht nur ein paar Zahlen. Da sind die Zahlen Nebensache. Vorher war man nur zu zweit. Und jetzt auf einmal ist ein neuer Mensch da. Und das ist nicht nur irgendein Mensch. Das ist mein Kind. Bevor man Eltern wurde, kannte man das Wort Kind. Ja, das Kind, ist ganz klar, was das bedeutet. Aber wenn man zuallererst selbst Vater wird, dann bekommt dieses Wort, ich habe ein Kind, du bist mein Kind, eine ganz andere Bedeutung. Und wann immer ich jetzt in der Bibel lese, dass Gott uns als seine Kinder bezeichnet, schwingt für mich dieses Gefühl mit. Dieses Gefühl, das ich bei der Geburt meiner Tochter hatte. Stellt euch vor, Gott denkt über euch genauso, wenn er euch als seine Kinder bezeichnet. Auch alle Texte in der Bibel, die von der Vollkommenheit des Christen reden, werden für mich durch dieses Erlebnis der Geburt verständlicher. Es geht für mich nicht darum, alles richtig zu können, alles richtig zu machen, alles richtig zu verstehen, sondern in einem bestimmten Augenblick richtig zu sein. Bei der Geburt von Noemi hieß das, dass sie nun einfach da war und in unseren Armen lag. Und das machte den Moment vollkommen. Sie musste noch nicht reden oder laufen. Sie musste einfach da sein. In dem Moment der Geburt war alles vollkommen. Ohne dass sie etwas kann. Und seitdem ist sie Mensch und unser vollkommenes Kind. Und so gibt es im christlichen Leben sicherlich auch solche Momente der Vollkommenheit. Genau wie wenn das Kind seine ersten Schritte tut, Mama, Papa sagt, vielleicht stolz seine ersten Runden Fahrrad fährt, die Zuckertüte hält, bis das Kind selbst heiratet. Was macht diese Momente vollkommen? Nicht, dass alles richtig gelaufen ist, dass man alles kann. Nein, sie sind vollkommen wegen der Gemeinschaft und der Liebe. Und wir wünschten, es könnte immer so sein. Ich denke, bei Gott ist das genauso. Er wünscht sich in unserer Beziehung zu ihm solche Momente der Vollkommenheit. Und das sind nicht zuallererst Momente, in denen man alles richtig gemacht hat, sondern Momente, in denen man in liebevoller Beziehung zu ihm steht. Momente, in denen man ihn umarmen könnte. Momente, wo einfach mal alles gut ist. Und seit dem Moment, in dem wir uns entschieden haben und in der Taufe Christus bekannt haben, leben wir in Gottes neuer Welt. Und erleben solche Momente der Vollkommenheit. Wir können uns nach ihr ausstrecken, nach ihnen suchen, sie mehren, denn wir sind seine Kinder, gerettet für die Ewigkeit. Jedoch muss das Kind geboren werden, um wachsen zu können. Ich muss mich zu Christus bekennen und mich taufen lassen und als Kind Gottes im Glauben wachsen. Es geht nicht im Glauben, ein braver, ungeborener Fötus zu bleiben. Das fängt dann an zu stinken. Irgendwann muss das Kind geboren werden. Ja, die Ärzte berechnen den Zeitpunkt voraus und 14 Tage vorher wird man kribbelig und 14 Tage hinterher ist alles noch in Ordnung. Aber wenn es dann noch nicht da ist, dann werden die Ärzte unruhig. Und so ist das im christlichen Glauben auch. Ich kann nicht an Gott glauben im Mutterleib und nicht geboren werden. Ich muss geboren werden, um wirklich im Glauben wachsen zu können. Ich muss Ja sagen zu Gott und dann geht's erst los. Wir müssen geboren werden oder wir werden sterben. Das sind die zwei Entscheidungen in dieser Welt. Jedes fromme und richtige Tun, ohne geboren zu sein, das ist zwar schön, aber es sind nur Steinmetzarbeiten. Es ist nur äußere Fassade. Es ist immer noch eine Statue, nicht Leben. das Drehen lernen, habe ich es überschrieben. Unsere Tochter hat es am Anfang nie so mit Bewegungen gehabt. Also mussten wir als Eltern sie immer wieder dazu animieren. Wir haben sie immer wieder auf den Bauch gelegt, damit sie das Drehen lernt. Das ist ja das Erste, was so ein Kind lernen soll. Und sie fand das natürlich nicht so toll, auf den Bauch zu legen. Den Kopf zu heben, mit den Armen und Beinen zu rudern und nichts passiert. Ist schon irgendwie verständlich. Jetzt liege ich da auf dem Bauch rum und zappel, das ist doch blöd. Warum machen denn das meine Eltern? Manchmal habe ich das gleiche Gefühl in meinem Glauben. Immer wieder soll ich Dinge tun, die ich nicht kann oder verstehe. Ja, die ganze Bibel ist voll mit Ratschlägen und Verhaltensweisen und Dingen, die wir tun sollen, und manchmal verstehen wir das nicht. Ja, ich soll beten zum Essen. Muss ich denn das? Oder ich soll die Predigt jetzt hier in Bamberg halten. Kann ich denn das? Oder ich soll dem Bruder immer wieder seine Arroganz verzeihen. Immer wieder. Oder ich soll mutiger für das Gute einstehen. Ganz viele solche Sachen. Und manchmal komme ich mir vor, wie auf dem Bauch liegend und rudernd mit Händen und es passiert nichts. Ich kann es nicht. Wir Eltern haben natürlich nicht aufgegeben. Wir haben nicht gesagt, ach Kind, dann bleib auf dem Rücken liegen, ist doch in Ordnung. Wir haben Noemi immer wieder auf den Bauch gedreht und wir haben ein bisschen gezogen und ihr gezeigt, wie es geht und erklärt, komm, probier's nochmal, du schaffst das mit dem Umdrehen. Und im richtigen Moment haben wir ein bisschen geschubst. Und wir haben uns gefreut, wenn sie wieder ein Stück weiter es geschafft hat. Und wir haben getan, als ob sie es schon ganz alleine kann, selbst wenn wir hinten am Rücken gezogen haben. Nach einiger Zeit konnte unsere Tochter sich drehen. Und vielleicht glaubt sie, sie hätte es alleine rausgekriegt, wie das geht. Und wir als Eltern können nur darüber schmunzeln. In meinem geistlichen Leben hat Gott wohl auch viel zu schmunzeln. Weil ich wohl auch manchmal denke, ach, was habe ich denn schon alles selber hingekriegt? Nur weil ich es nicht gemerkt habe, dass hinten jemand gezogen hat. Oder mich durch Aufforderungen, wo ich noch gerudert habe, jedes Mal, probier es weiter, mich dazu animiert hat. Wie ich als Vater mich über die Fortschritte meines Kindes freue, freut sich Gott über unser geistliches Wachstum. Es ist leicht, Gott zu erfreuen, aber schwierig, ihn zufriedenzustellen. Heute stelle ich nämlich mein Kind auf die Füße, um mit ihr laufen zu üben. Es gibt kein, oh, jetzt reicht's. Gott freut sich über jede kleine Veränderung, die wir schaffen. Aber zufrieden, fürchte ich, wird er nicht so schnell. Und wer würde denn sagen, das ist unmenschlich, was wir als Eltern tun. Unseren Kindern auf die Beine ziehen, sie festhalten, ihr zeigen, wie man läuft, ihr zeigen, wie man Fahrrad fährt. Man könnte ja meinen, das Kind muss sich doch selber dafür entscheiden. Und wenn es das mal irgendwann will, dann kannst du es doch alleine machen. Aber gerade, indem wir es ihnen zeigen und ihnen sie animieren und ihnen helfen, dadurch vergrößert sich doch die Welt des Kindes. Wenn es krabbeln kann, wo es da überall hinkommt, meistens denkt man dann als Eltern noch, hätte ich es ihr nicht gezeigt. Und wenn sie erst laufen kann, vergrößert sich die Welt des Kindes enorm. Kann es in Gottes Welt nicht auch so sein? Reden lernen. Unsere Tochter fängt jetzt an mit dem Brabbeln, Mama, Papa und die ganzen Tierlaute. Ihr habt sie schon alle drauf. Manchmal versteht man noch nichts. Manchmal verstehen es bloß die Eltern, was sie meint. Und vielleicht ist das auch ein Bild für unsere Beziehung zu Gott. Ich bin jedenfalls froh darüber, dass meine Eltern, als ich noch Kind war, ganz häufig so getan haben, als ob ich schon verstehen könnte. Ich hätte sonst niemals reden gelernt. Sie haben nicht aufgehört, mit mir zu reden, obwohl es doch für mich mit einem Ja doch bloß Blabla ist. Aber über die Jahre habe ich reden gelernt. Nicht alleine, sondern weil meine Eltern ihre Stimme in meinen Mund legten. Und ich bin froh, dass das bei Gott auch so ist. Nicht immer kann ich ihn verstehen. Häufig ist es auch nur Blabla. Aber er hört nicht auf, zu mir zu reden. Und ich will mich nicht ihm entziehen. Auch wenn ich heute im Gottesdienst nichts verstanden habe. Auch wenn dieser Bibeltext total komisch klingt, ich will tun, auf dein Wort hin, wie Petrus es sagte und loszog mit seinem Boot zu fischen am hellichten Tage nach erfolgloser Nacht in Müdigkeit und Sinnlosigkeit, auf dein Wort hin. Ich will mal so tun, als würde ich es schon verstehen. Gott ermutigt uns, immer wieder Vertrauen zu ihm zu haben, nach seinen Wünschen zu leben, auch wenn wir noch nicht alles verstehen. Wir sollen so tun, als ob. Jesus lehrt uns das Gebet Vater unser. Damit fängt er an, Vater unser, als ob das mit dem Gotteskindsein alles klar ist. Eigentlich ist es ja Vermessenheit, Gott so zu nennen. Aber indem wir es tun, entsteht Wirklichkeit. Und wir werden uns ertappen bei Gedanken, die ein echter Gottessohn oder Tochter nicht haben würde. Oder wir spüren, dass wir einen Brief schreiben sollten, der längst überfällig ist. Oder dass wir unserer Frau beim Abwaschen helfen sollten, anstatt zu beten. Das kann es auch geben. Und dann sollten wir hingehen und es tun. Und das ist mehr als nur auf das Gewissen hören. Denn es gibt viele Dinge, die unser Gewissen nicht als ausgesprochen schlecht bezeichnen würde. Vor allem, wenn es sich um bloße Gedankenvorgänge handelt, die wir aber bald aufgeben müssen, wenn wir ernsthaft versuchen wollen, wie Christus zu sein. Wie Christus zu sein ist also viel mehr als nur auf das Gewissen zu hören. Dann überlegen wir nämlich nicht mehr nur, was richtig und falsch ist, sondern wir bemühen uns, von einer Person zum Guten angesteckt zu werden. Dieser Vorgang gleicht mehr dem Malen eines Bildes als dem Befolgen starrer Regeln. Und obwohl das Malen in mancher Hinsicht viel schwieriger ist als das bloße Einhalten von Regeln, ist es in anderer Hinsicht bedeutend leichter. Ihr kennt ja das Malen nach Zahlen, da ist alles vorgegeben. Da ist vorgegeben, an welcher Stelle man rot malen muss, an welcher Stelle ein bisschen orange, das ist alles vorgegeben. Das kann eigentlich jeder. Starre Regeln. Aber Leben in Christus ist wie das Malen eines freien Bildes. Und man sieht den Unterschied. Ob jemand nur nach starren Regeln gemalt hat, dann kommt nämlich nur das Bild raus, was am Anfang dort gemalt war. Kommt nie ein eigenes Bild raus. Und es ist bedeutend einfacher, dieses Leben in Christus, weil der echte Sohn Gottes uns zur Seite steht. Er beginnt dann, unseren Pinsel zu führen, unsere Hand zu führen, uns umzuwandeln und sich selbst ähnlicher zu machen. Er impft sein Leben und Denken in uns hinein. Er beginnt, die Steinstatuen zu lebendigen Menschen zu machen, unser körperliches Leben in ein geistliches Leben zu verwandeln. Immer wieder kommt unter uns Adventisten die Frage bei der Heiligung auf, wie viel muss ich denn als Mensch zu meiner Heiligung tun und was macht Gott? Und ich kann das gut verstehen, warum wir das so gerne wissen wollen. Denn wir wollen es ja richtig machen. Und mit einer guten mathematischen Antwort könnten wir uns sicher fühlen. Jetzt denke ich da häufig an dieses Beispiel des Kindes, das sprechen lernt. Können wir da genau erklären, wer was macht? Nein. Ich weiß nicht, wann unsere Tochter Mama gesagt hat, warum sie das zu dem Zeitpunkt zuerst gesagt hat. Sie hat es irgendwann gesagt. Wir haben mit ihr geübt. Mama, Mama. Sag mal, Mama. Irgendwann ging's. Aber warum gerade an diesem Tag und warum, weiß ich nicht. Es gibt nur ein paar Rahmenbedingungen. Zuallererst müssen wir Eltern mit dem Kind reden. Wenn ich meinem Kind nie Mama gesagt habe, wird es das auch nicht lernen. Zuallererst redet Gott mit uns durch seinen Sohn in seinem Wort. Und die zweite Rahmenbedingung, das Kind darf sich nicht der Beziehung zu seinen Eltern entziehen. Wir sollten also Gott nicht aus der Schule laufen. Dann lernt das Kind reden, über kurz oder lang. Bei einem dauert es länger, beim anderen später. Aber habt ihr schon mal von einem Kind gehört, das gar nicht reden gelernt hat? Das ist dann höchstens ohne Eltern aufgewachsen. Und außerdem glaube ich, dass sich unsere Tochter gar nicht so viel Gedanken über das Reden lernen macht. Es brabbelt einfach drauf los und versucht uns nachzuahmen. Vielleicht kann ich auch versuchen, mehr wie Jesus zu sein, anstatt mir den Kopf zu zerbrechen, wie Heiligung genau funktioniert. Essen lernen. Unsere Tochter hat das mit der Muttermilch saugen am Anfang gleich wunderbar begriffen. Und Muttermilch ist ja sowieso das Allerbeste. Da ist alles drin, was man braucht. Es ist immer leicht verfügbar. Es ist immer richtig temperiert. Wunderbar, perfekt. Und wenn sie damals mit einem Jahr schon hätte reden können, hätte sie sicherlich gefragt, warum in aller Welt müsst ihr denn jetzt mittags anfangen, mir irgend so ein Breizeug in den Mund zu schieben? Das muss doch nicht sein. Das mit der Muttermilch, das klappt doch wunderbar. Ich glaube, diese Frage habe ich im übertragenen Sinn auch manchmal an Gott. Ich habe mich gewöhnt an mein religiöses Leben, an so, wie das gerade läuft. Und ich bin froh und glücklich damit. Ich gehe jahrzehntelang zum Gottesdienst, ich bete, ich mache alles so, wie ich es gewöhnt bin. Und auf einmal kommt so ein Löffel. Und ich fühle mich, das darf es doch jetzt nicht geben. Ich brauche doch jetzt nichts anderes. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ist doch alles in Ordnung. Jegliche Veränderung, nein, das muss doch nicht sein. Bei dieser Frage meiner Tochter finden wir als Erwachsene natürlich schnell eine Antwort. Oder würdet ihr immer nur Milch trinken wollen? Ja aus, ja ein, jetzt, immer noch. Was gibt's bei euch heute Mittag? Alles Mögliche kommt da, ja? Bei unserem Kind vor einem Jahr gab's Muttermilch. Bei euch gibt es alles Mögliche. Wir würden die Welt des Essens vollkommen, das würde uns entgehen, wenn wir nicht anfangen würden, zu kauen, zu probieren, mit der Zunge zu spucken. Alles, was wir da lernen müssen, das ist ja total kompliziert, sich nicht zu beißen, das Richtige zu beißen, das andere zu schlucken. Und dennoch würden wir als Eltern sagen, du musst das lernen, ohne dem entgeht dir die ganze Welt des Essens. Der Grießbrei, da die Spaghetti, da das Eis. Im geistlichen Leben gibt es keinen Stillstand, kein jetzt reicht es. Daraus leitet sich für mich eine kritische Frage an uns alle ab. Ist mein geistliches Leben noch vital? Gibt es da Veränderung? Oder sitze ich hier im Gottesdienst nur noch aus Gewohnheit? Bewegt dich dein Glaube noch? Denn das Problem an der Muttermilch ist, irgendwann reicht sie nicht mehr. Es kommt der Punkt, wo wir nicht mehr wachsen, nur mit Muttermilch. Für ein vollkommenes geistliches Leben gehört für mich Wachstum. Christus möchte immer mehr Gestalt in mir gewinnen. Sobald ich über längere Zeit nicht mehr wachse, wird der Rückgang beginnen. An dieser Stelle hinkt der Vergleich mit meiner Tochter, denn sie kann nicht wieder zurück in den Mutterleib zurückkehren. In unserem geistlichen Leben geht das schon. Wir können Christus wieder loswerden. Und das scheint auch manchmal ganz verlockend zu sein. Denn im Mutterleib, da ist alles ganz einfach fürs Kind. Da ist es immer schön warm, es wird immer rundherum versorgt, es kennt Hunger nicht, es kennt Durst nicht, es ist immer sauber, alles toll. Manchmal auch das Leben ohne Glauben, ohne diesen Gott, der immer irgendwas will oder so. Ach, das wäre doch manchmal so einfach, oder? Dass ich mich immer mal wieder nach einem einfachen Leben ohne Christus sehne, zeigt mir, dass ich in meinem geistlichen Leben der Gebärmutter viel näher bin als dem Erwachsensein. Aber aus der Sicht eines Erwachsenen ist das Leben des Babys in der Mutter doch so gefangen, so eintönig und so beschränkt. Wirkliches Leben beginnt erst nach der Geburt. Da geht's doch dann richtig los. Sicherlich ist mein natürliches Leben hier auf Erden aus Gottes Sicht ebenso gefangen und weit unter dem Potenzial des wirklichen geistlichen Lebens. Wer sich nicht für Gott entscheidet, gleicht einem Kind, das nie geboren worden ist. Und dennoch trage ich in meinem Leben auch noch Mitbringsel aus dem Mutterleib mit mir herum. Und sowas gibt es auch wirklich bei Babys. Mehrere Wochen nach der Geburt mögen Babys es immer noch fest eingewickelt zu werden. Gepuckt, ja, gepuckt nennt man das, weil es scheinbar für sie diese Geborgenheit und Enge der Gebärmutter macht. Und da fühlen sie sich wohl. Aber aus der Gesicht des Erwachsenen, oh, ist das totale Platzangst. Das kann doch nicht, oh, man getraut sich fast gar nicht, das Kind so einzuwickeln. Man muss doch frei werden, frei sich bewegen können. Ich möchte diese Anhängsel aus dem Mutterleib loswerden, denn ich vertraue darauf, dass wirkliches Leben in Jesus Christus als Kind Gottes viel schöner ist. Zusammenfassung: Gott möchte, dass alle Menschen zu seinen Kindern werden und damit volles, wirkliches Leben gewinnen. Dazu bedarf es einer geistlichen Geburt, die aus dem alten Menschen einen neuen Menschen macht. Der Heilige Geist wirkt an allen Menschen, damit sie sich für diese Geburt entscheiden. Ermöglicht hat das alles Jesus Christus, der als Gott Mensch wurde und jetzt uns mit seinem göttlichen Leben füllen möchte. Kein anderer Weg führt zu dem Glück, für das wir erschaffen wurden. Gutes und Böses können wir uns gewissermaßen durch Ansteckung holen. Wer sich wärmen will, muss ans Feuer treten. Wer nass werden will, muss ins Wasser springen. Wer Freude, Kraft, Frieden oder ewiges Leben will, muss nah an die Quelle dieser Dinge heran oder sogar hineingehen. Wenn wir dieser Quelle nahe sind, wird ihr Sprühen uns benetzen. Wenn nicht, so bleiben wir trocken. Wer einmal mit Gott vereinigt ist, wie sollte der nicht ewig leben? Wer von Gott getrennt ist, was kann der anderes tun als welken und sterben? Darum suche Christus jeden Tag deines Lebens und er wird sich finden lassen. Und mit ihm das wirkliche Leben. Amen.